Interessanten und bei all denen, die den Predigtext für heute schon gelesen haben, entschuldigen, ich weiche nämlich heute ab.
Also,
jawohl, Herr Pichler, aber wenn alles laut wird, müssen wir gucken, gell? Ich gebe mir Mühe. Also ich weiche heute vom Predigtext ab. Bitte das zu entschuldigen für die, die sich vorbereitet haben. Für die anderen ist es ja eigentlich egal. Aber Sie haben ja die Vorbereitung auch nicht ohne Gewinn gehabt, hoffe ich. Ich möchte mit Ihnen heute reden über ein Wort, und dazu natürlich auch einen Predigtext, über das kleine Wort Hoffnung möchte ich mit Ihnen reden. Unter der Überschrift Trotzdem hoffen. Trotzdem hoffen, das ist nicht so, in der Bibel steht das gar nicht so gut. Wir höchstens hoffen, aber trotzdem hoffen, ich möchte das so als Überschrift nehmen, trotzdem hoffen, trotz all dem, was in dieser Welt geschieht. Trotzen, kennen Sie das vielleicht noch von Ihren Kindern? Ich kann mich sehr gut an meine Tochter erinnern, wie sie trotzte. Ja, ein braves, ein liebes Kind, doch, meistens. Aber damals war sie auch einmal trotzig. Und ich selber habe als kleiner Junge einmal so getrotzt, dass ich eine Treppe nicht hochgehen wollte, dass mein Vater völliger Verzweiflung anheimfiel und mich dann die Treppe hochschlug, weil er bei dem Trotzen nicht mehr wusste, was tun. Das ist negatives Trotzen, ehrlich. Muss aber sein für die Entwicklungspsychologie und so. Könnte unser Mensch werden. Aber es gibt ein gesundes Trotzen. Wir trotzen als Christen all den Größen und Mächten, die uns jeden Tag sagen wollen, auf sie zu hören. Wir trotzen als Christen dem Tod. Wir trotzen als Christen der Lüge. Wir trotzen der Sünde. Obwohl sie uns jeden Tag erreicht und wir auch jeden Tag am Abend sagen müssen, dann vielleicht meistens schon vorher, Herr, vergib mir. Aber schon das ist Trotzen. Trotzdem hoffen heißt für mich, mit Hoffnung trotzen wir der Hoffnungslosigkeit der Welt. Das ist das erste Punkt. Das zweite in Erinnerung, ich habe es schon mal in einer anderen Predigt erwähnt, das Wort Hoffen, wo kam das noch mal her? Der Jäger unter uns kennt das Wort Verhoffen. Das hat im ursprünglichen etymologischen, also Wortursprungsbedeutung zu tun, Hob. Ein Begriff aus der Jagd. Der Jäger, der sich durch den Wald schleicht, also nicht der Moderne auf dem Hof sitzt mit dem Medizinfernrohr, sondern der war mit Pfeil und Bogen hinterherjagt. Und der dabei mit dem Kopf nach vorne, die Ohren weit auf, die Augen nach vorne und alle Sinne ausgerichtet auf, da hat was geraschelt im Busch. Ich hab's noch nicht gesehen. Aber es ist da, ich bin mir ganz sicher und ich halte alle Sinne darauf offen. Das ist Hoffen. Ich bin mir ganz sicher, aber halte alle Sinne dahin offen. Das ist Hoffen. Hey, das meint sich gut. Das habe ich gar nicht gemerkt. So, wenn Sie das haben, dann käme ich zum nächsten Punkt, bei welchem Predigtext wird er denn jetzt predigen, wenn er von der Hoffnung predigt? Redet über Abraham in Römer 4, der hoffte, wo es nichts zu hoffen gab nach irdischem Sinn? Oder redet über Hebräer 10, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung? Nö, mache ich alles nicht. Aber Sie können es nachlesen, es lohnt sich. Ich möchte mit Ihnen über Römer 5 reden, mal vom Blick der Hoffnung aus. Da kann man auch noch anderes zu sagen. Über Römer 5 können wir eine Woche Bibelwoche machen. Wir sind nicht fertig. Ich lese. Paulus schreibt. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Dein Wort, Herr, segne uns. Amen. Da schreibt Paulus, er schreibt natürlich nicht allein von der Hoffnung, er schreibt von etwas, was passiert ist. Er schreibt von dem, dass für den Menschen, in dessen Lebensgeschichte an irgendeiner Stelle, das kann im Kindergottesdienst passiert sein, Das kann im Jugendalter passiert sein. Das kann aber auch einer 70-Jährigen passieren. Dieser Jesus Christus als Größe ins Leben kam, an der man erkannt hat, in ihm ist Gott uns gut, in ihm vergibt mir Gott, in ihm finde ich Frieden mit Gott. Wer das entdeckt hat, wer in Jesus Christus jemanden gefunden hat, bei dem sein Leben geborgen ist, der hat dann auch eine Hoffnung, wie sie sonst keiner hat. Zur Hoffnung finde ich in dem Text drei wichtige Sätze, die ich mit Ihnen anschauen möchte. Drei wichtige Kernaussagen. Als Christen hoffen wir auf, ja, auf was eigentlich? Auf Gottes Herrlichkeit. Oh. Die Fußballfans hoffen alle gerade, dass Deutschland Weltmeister wird. Diese Hoffnung ist nur begrenzt begründet. Sie darf man haben, also ist nicht so, sondern nicht unmöglich. Es entscheidet sich am nächsten Spiel. Und am nächsten Spiel und am nächsten Spiel und irgendwann dann im letzten Spiel. Diese Hoffnung hat trotzdem so als für sich nicht so viel wie die Hoffnung, die wir Christen haben. Weil das ist eine Glücksspielerei im Fußball und naja, ich persönlich glaube nicht an Fußballgötter. Das hat was mit Köppen und Zufall zu tun. Ich bin mir nicht mal sicher, ob unser Herr da wirklich auf die Gebete hört. Ich habe das im Stadion wieder gesehen, wie die Algerier, ja. Allah, ja. Und auf der anderen Seite einige Russen, habe ich genauso gesehen. Ich glaube persönlich, aber das biblisch ist nicht belegt, dass unser Herr im Himmel sagt, ah, guck mal, was die Menschen draus machen, lass mal den Ball rollen. Aber vielleicht hilft es ja doch, dann können sie es weiter probieren. Ich glaube, es gibt Wichtigeres, was wir zum Beten haben. Und zurück zur Hoffnung. Wir hoffen auf Gottes Herrlichkeit. Was ist denn das? In der Bibelstunde am Mittwoch haben wir schon ein bisschen von Gottes Herrlichkeit gehabt. Dieses Thema, was ist dieses Wort der Herrlichkeit? Das ist dieser Gott, der von Anfang an den Menschen begegnet und dessen Gegenwart sie, so beschreibt es uns die Bibel, nach dem Sündenfall nicht mehr aushalten. Sie halten das seither nicht mehr aus. Wo der lebendige Gott höchstpersönlich erscheint, muss der Mensch vergehen. Heiligkeit, Gerechtigkeit, vollkommene Liebe und auf der anderen Seite ich. Das passt nicht. Für ihn auch nicht. Nur, dass Sie es wissen. Herrlichkeit Gottes kommt und der Mensch kriegt das mit dem, das passt nicht mehr zusammen. Und doch ist diese Herrlichkeit Gottes immer wieder unterwegs zu den Menschen, um sie zurückzuholen, zurückzusuchen. Das fängt an mit dem Gott, der in dem Alten Testament durch den Paradiesgarten so schön beschrieben wird, wie er geht und sagt, Adam, wo bist du? Weil der muss sich verstecken, sagt jemand. Und es zieht sich weiter mit dem Nachgehen Gottes zu Israel, das den Lichtglanz auch nicht mehr aushält. Auch ein Mose kann nur hinterher schauen und das hat schon eine Wirkung, die ist enorm. Diese Herrlichkeit Gottes zieht dann in den Tempel ein, wo es durch den Vorhang vom Allerheiligsten getrennt ist von den Menschen. Diese Herrlichkeit Gottes zieht sich dann zurück aus dem Tempel, sodass dieser Tempel zerstört werden kann. Und diese Herrlichkeit Gottes kommt dann, in Johannes 1 wird es uns so gesagt, in Gottes Sohn wieder auf die Erde. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit Gottes ist in der Offenbarung das Ziel, wo Menschen einmal hingehen. Was heißt denn das jetzt? Man könnte es auch übersetzen mit Lichtglanz Gottes. Das ist ein bisschen frei, aber vielleicht leichter zu fassen. Das können wir mit dem Wort Herrlichkeit können wir nicht so wirklich was anfangen, ja? Doxa im griechischen, Gebot im hebräischen. Und das Komische ist, in den Sprachen wissen wir auch nicht so recht, wie sie das füllen sollen. Gott kann man halt nicht in ein quadratisches Kästchen packen. Übrigens auch in keine Dogmatik. Gott ist lebendig und groß. Und doch, wir hoffen als Christen auf Gottes Herrlichkeit. Das heißt, Herr Paulus, wir hoffen, ja, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wir haben die Hoffnung, dass Gott uns zu sich, bei sich dabei haben will, auf ewig. Ich gebe zu, das ist schwer mit den Händen zu fassen, eigentlich gar nicht. Das ist auch schwer mit dem Verstand manchmal zu fassen, aber vielleicht kann man es mit dem Herzen fassen. Gott gibt uns etwas. Was denn? Was ist Gottes Herrlichkeit für uns? Dass wenn sie einmal sterben, sie ins Leben gehen. Das ist Herrlichkeit. Und nicht in so ein schwarzes Erdloch. Oder von mir aus ein Feuerofen. Oder als Asche in einem Meer oder See. Oder von mir aus auch in ein anonymes Grab. Nein, sie gehen in Gottes ewige Herrlichkeit, sie gehen ins Leben. Was heißt denn Gottes Herrlichkeit, auf die wir hoffen, dass einmal die Dinge neu werden? Dass es hinter dieser sichtbaren Welt eine unsichtbare Welt mit Zukunft gibt. Die Bibel spricht von einer Welt, in der Tränen nicht mehr sind. Wobei, ich glaube, nicht die Tränen der Rührung gemeint sind, sondern die der Traurigkeit und Trauer. Das will er uns geben. Und woher haben wir die Hoffnung? Ich möchte an einem Beispiel verdeutlichen. Sie kennen es vielleicht aus den Erbauungsbüchern. Es gibt so viele schöne Geschichtchen. Vom Kap der guten Hoffnung, haben Sie schon gehört, Südafrika. Vielleicht waren sogar schon welche da. Es gibt ja immer wieder Reisende aus der Gemeinde, die in die Welt ziehen. Das Kap der guten Hoffnung hieß ursprünglich Kap der Stürme. Warum? Weil jedes Boot, das dahin gesegelt ist, ist runtergegangen. Ja? Da ist keiner durchgekommen. Lange Jahrzehnte keiner. Nur Wrack auf Wrack. Und dann, irgendwann gab es so einen portugiesischen Seefahrer, der hat es gemacht. Ich weiß den Namen nicht mehr. Das war Vasco da Gama, vermute ich noch. Der ist da durchgekommen. Der ist durchgekommen. Und von dem Tag an haben die Leute gesagt, man kann doch durchkommen. Einer ist durch und wieder zurückgekommen. Merken Sie das Bild? Einer ist durch und wieder zurückgekommen. Unser Kap, der Stürmer, an dem wir alle scheitern, ist unser Tod, da scheitern wir. Und an der Sünde scheitern wir auch. Wenn Sie versuchen, die zu bekämpfen, werden Sie erst merken, wie sie wach wird. Da scheitern wir. Aber einer, Jesus, ist gekommen, ist gestorben, ist auferstanden, hat dieses Kap gemeistert. Und da, wo wir alle untergehen, ist er durchgekommen. Und er sagt, ich will Kapitän in deinem Leben sein. Ich sage das mal vereinfacht. Dann bringe ich dich durch. Ich habe Erfahrung. Ich komme durch das Kap der Stürme durch. Das heißt, wir haben Hoffnung als Christen, weil wir einen haben, auf den wir hoffen. Wir haben Hoffnung, weil wir einen haben, an dem wir uns festmachen. Einen nur. Aus Weichheit. Diese Hoffnung ist aus meiner Sicht erheblich begründeter als die Weltmeisterschaft. Wir haben Hoffnung als Christen, dass Gott uns das geben will, weil er uns seinen Sohn gegeben hat. Und dadurch können wir weiter schauen. Haben Sie noch diesen Jäger? Ja? Er hört geraschelt, Katzen. Nein, es hat nicht nur geraschelt, es hat viel mehr. Am Kreuz von Golgatha und in dem Ostermorgen, da ist für uns alle eine Hoffnung gegeben, die Christen in aller Welt, übrigens über alle Konfessionen hinweg, verbindet. Wir können uns streiten das Abendmahl über die richtige Rechtfertigungslehre, aber dass es an Jesus hängt, da sind sich doch alle einig. Immerhin etwas, oder? Hoffnung. Sie kennen bestimmt auch die Geschichte von dem Missionar aus Papua-Neuguinea, die ist auch aus diesem Erbauungsbüchern, die ich jetzt nicht schlecht machen will. Ich habe sie ja auch. Ne? Wo dieser Missionar in Papua war und den, sagt man Papuas? Sagt man Neuguinesen? Papuas? Keine Ahnung, wenn man zu denen genau sagt. Also ist auch egal, es sind auch würdige Menschen, aber sie sind anders gefärbt als wir. Dass der Missionar dann mit seiner Frau das erste Baby bekam, da waren die sehr begeistert. So was Helles, so was Weißes. Jeder musste das Kind anfassen, jeder es berühren, jeder wollte es sehen. Und dann starb es. Dann starb es. Und während der Missionar den Sarg zimmerte oder schreinerte, kam einer dieser Papua-Menschen zu ihm und sagte, jetzt gehst du wieder nach Hause, oder? Wieso? Jetzt, wie dein Kind stirbt in einem Land, wo deine Kinder nicht leben können, da kannst du doch nicht bleiben, oder? Doch, ich bleibe. Ich hoffe für mein Kind, auf den Jesus, von dem ich euch erzähle. Und für mich auch. Dann hat dieser Papua gesagt, ihr Christen seid schon seltsame Leute. Und den Satz kennen viele. Ihr seid Leute, die durch den Horizont gucken können. Ihr seid Leute, die weiter gucken können. Der Missionar hat dieses Wort dann genommen und hat gesagt, für Papua gibt es kein Wort. Für Papua gibt es, diese Sprache gibt es kein Wort für Hoffnung. Er hat dann das Wort genommen dafür, durch den Horizont sehen können, weiter sehen können. Christen sind Menschen, die können weiter sehen, auch wenn sie manchmal nicht weiter sehen. Aber sie wissen, es ist einer da, der weiter sehen konnte. Und an den seinen Worten machen sie sich fest. Jesus. Hoffnung haben, durch den Horizont schauen können. Wir hoffen auf Gottes Herrlichkeit. Zweitens. Bedrängnis macht Hoffnung stark. Das ist ja jetzt schon komisch, aber wenn Sie den Paulus da mal lesen in diesem Text, ja, der hat da so eine ganze Wörterkette, ja, er sagt nämlich, nicht allein das, also nicht nur, dass wir uns hoffen und rühmen und freuen uns dran, sondern auch rühmen wir uns der Bedrängnisse. Paulus, bist du ganz recht? Ja, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Da steht Klipsoi. Klipsis, das kennt ihr vielleicht aus in der Welt, habt ihr Angst, da steht das gleiche Wort, Bedrängnis. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal. Bedrängnis heißt, es wird eng. Es wird eng. Wir rühmen uns dessen, wo es uns eng gemacht wird. Nö. Rühmen Sie sich dessen, wo es Ihnen im Leben eng geworden ist? Finden Sie das gut? Das sagt er ja nicht, zum Glück. Er sagt nicht, wir finden das gut. Er sagt nur, da, wo es uns eng gemacht wird in dieser Welt, da ist trotz allem jemand im Hintergrund wirksam. Es wird uns Menschen schnell mal nehmen. Ich kann mich erinnern, als ich mal sehr seltsame Phänomene in meinem Körper hatte, habe ich in einem medizinischen Buch nachgelesen. Das sollte man nie machen. Ja, da habe ich nachgelesen, Symptom 1, Symptom 2, Symptom 3, da wusste ich mit einem Schlag, ich bin todkrank. Jetzt kann man wirklich drüber lachen, aber in dem Moment konnte ich es nie. In dem Moment zog plötzlich eine Angst von meinen Fußspitzen bis zum Herzen. Und es wurde mir so eng. Vielleicht kennt ihr es auch irgendwer. So eng, dass ich nicht mehr wusste. Ich habe das Buch dann zugeklappt und weggeklappt und habe dann mir meine Bibel genommen. Weil das war das Einzige, was mir in dem Moment einfiel. Da wurde es wieder weiter. Aber es braucht eine Weile. Ist jetzt 15 Jahre her, Sie sehen, es war nicht die tödliche Krankheit. Aber die Enge ist etwas, und es wird Menschen oft eng. Gestern hatten wir Tag der verfolgten Kirche, Gemeinde von der Hilfsaktion Märtyrerkirche, und wir hatten ja Zeugen da aus Jordanien, den Sultan, also nicht den Sultan von Jordanien, der heißt halt Sultan. Ein junger Mann, der in Jordanien Christ wurde, nachdem er vorher Dschihad-Kämpfer im Irak war. Ja. Und wie sie es dem eng gemacht haben. Eng gemacht haben, nachdem er anfing, nach diesem Jesus zu fragen im Islam. Du darfst alles, aber das darfst du nicht. Die haben es ihm eng gemacht, ja. Sie haben seine Frau umgebracht deswegen. Sie haben die Kinder weggenommen deswegen. Merken Sie, dass es eng wird? Und sie haben gesagt, ob du selber am Leben bleibst, wissen wir auch nicht. Er ist inzwischen ausgereist und er wartet jetzt darauf, dass sie endlich seine zwei Mädchen zu ihm nach Hause zu ihm kommen dürfen. Es ist eng. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, denen wird es äußerlich eng gemacht. Uns ja denke ich nicht. Also Sie können auf dem Betsaal, am Saalplatz können Sie die Bibel nehmen und laut vorlesen. Sie können hier beten, Sie können Halleluja singen. Die Leute lachen vielleicht, aber ja, aber mehr passiert mir nicht. Da passiert dann mehr, da wird es richtig eng. So eng, dass man als Gemeinde nicht weiß, wie man weitergehen soll. Wie glauben Sie, wie eng es den nigerianischen Müttern ist, deren Kinder in der Hand von Terroristen sind. Das ist doch eng, das ist nicht nur mehr eng, das ist Krampf und alles. Und wissen Sie, was mit diesem Krampf automatisch in solchen Fällen kommen will? Der Hass. Aber der macht es noch enger. In diese Enge hinein sagt Paulus, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Nicht, weil dieses Engsein gut ist. Nicht, weil wir das Engsein schön finden. Sondern, weil wir glauben, dass Bedrängnis unsere Hoffnung stark macht. Dass wir uns umso fester an Gott festhalten. Das ist etwas, was mich verrückt macht, manchmal fast. Der Emland, gestern ägyptischer Christ, der da war, hat uns erzählt von Ägypten. Er hat uns erzählt, wie es schwer wurde, als Mursi Präsident wurde. Der ist ja jetzt gar nicht mehr. Ne? Aber als der Präsident wurde, haben die Muslimbrüder plötzlich das Sagen. Und plötzlich ging es gegen uns Christen noch ganz anders als vorher. Und es ging wirklich gegen uns. 27 sind ermordet worden, gleich an den Nil geworfen. Und das sind 200.000 Christen haben Ägypten daraufhin verlassen. Steht auch nirgends groß in den Medien. Gell? Aber es sind noch viele da. Ägypten hat zwischen 9% und 20% Christen. Die Regierung sagt 9%, die Christen selber gehen von etwa 20% aus. Man muss die Zahlen klein halten, weil man auch die Christen klein halten muss. Und dann, in dieser Bedrängnis und Angst, hat dann eine kleine Schar von Christen gesagt, lasst uns außerhalb von Kairo auf einen unserer Hügel zum Beten treffen, in der Nacht. Und sie haben sich vorbereitet auf 300 bis 400 Beter. Es kamen 70.000. Ich habe die Filmaufnahmen gestern gesehen und dann sprach er eben und erzählte, und es war so eng. Wir standen alle da, 3 Stunden lang konnte keiner ein Wort sagen. Es liefen nur die Tränen. Wir dachten an all das, was unsere Christen erlitten haben in diesem Land. Und wir weinten und weinten. Und mit einem Mal fing einer an, ein Wort der Hoffnung zu sagen. Jeshua. Jeshua. So sagen wir zu Jesus. Und das fing einer an und dann riefen es 2 und dann 3 und dann riefen 70.000 Menschen. Im Takt, im Rhythmus. Die Ägypter haben dann Rhythmus. Ja. Jeshua. Jeshua. Nichts mehr. Nur dieses eine Wort. Das war für sie alle Hoffnung, die sie hatten. Und wenn Sie das sehen, einer sagte, wir haben bis dahin als Orthodoxe gelebt. Die Kopten für sich, die Katholiken für sich. Und wehe, du bist zu den anderen gegangen. Da stehen sie nebeneinander. Der Kopte hält sein riesiges Kreuz und wedelt das da oben. Einige Freikirchliche in T-Shirt, wo man sagen muss, naja, geht man auch so irgendwo hin. Und sie stehen nebeneinander. Und sie haben nur eine Hoffnung. Von dem Tag an, sagt er, sind wir auf die Straße wieder gegangen. Und haben protestiert, bis Musi weg sollte. Und ihr Westler könnt sagen, was ihr wollt. Wir sind Gott dankbar, dass der gestürzt wurde. Auch wenn die Amerikaner das falsch finden. Die Deutschen auch. Aber wir hoffen nicht auf den neuen Asif. Wir hoffen auf den einen. Das meine ich mit, es wird eng. Aber wenn dann einer da ist, wo ich Hoffnung habe, dann wird es wieder weit. Das ist das, was Jesus macht. Das macht er auch im Sterben. Kennen Sie noch Dietrich Bonhoeffer? Vielleicht die Geschichte von seinem Sterben ist ja bekannt. Und wir wissen auch, ob sie genauso war. Aber der Satz, der da gesagt wurde, stimmt. Dass man Dietrich Bonhoeffer abführt, um ihn hinzurichten, soll er gesagt haben. Es ist egal, ob er es gesagt hat oder nicht. Aber der Satz stimmt. Er sagte, das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Das ist, was wir an Hoffnung haben als Christen. Wenn ich ins Sterben gehe, ist das das Einzige, was ich habe als Hoffnung. Und wenn ich ins Leiden gehe, auch. Er ist größer als das alles. Letzter Punkt, ich sollte zum Schluss finden. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Das schreibt Paulus dann. Denn Hoffnung bringt etwas hervor, sie bringt, also Bedrängnis bringt Geduld, Geduld bringt Bewährung, Bewährung bringt Hoffnung. Da könnte man eine eigene Predigt nochmal machen, aber alles an einem Tag geht nicht. Aber dann heißt es, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Wenn Sie diese Hoffnung im Herzen haben, und ob sie so klein ist oder so groß, bei mir ist das so, manchmal ist sie so klein, und manchmal ist sie so groß, das geht ein bisschen hin und her. Vielleicht ist das bei Ihnen ähnlich. Aber sie ist da. Und wenn wir diese Hoffnung auf diesen auferstandenen Herrn haben, dann können wir in dieser Welt anders leben. Nicht zu Schanden werden, man muss es nüchtern sehen. In dieser Welt kann man zu Schanden werden. Man kann leiden müssen. Man kann schwere Krankheiten tragen müssen. Man kann mit Menschen Wege gehen müssen, die sind schlimm. Und die verfolgte Gemeinde, da bin ich jetzt sehr beeindruckt von gestern, die gehen teilweise schlimme Wege. Aber Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, weil das letzte Wort hat nicht diese Welt. Hat nicht der Tod. Hat nicht die Angst und hat auch nicht, wenn Sie sich darauf geplagt fühlen, Ihre Sünde oder schlechtes Gewissen. Das hat nicht das letzte Wort. Er hat's. Und ich bin einer, den er angeschaut hat und der in dieser Hoffnung lebt. Und der deswegen in diese Welt hinein noch eine Hoffnungsbotschaft bringen darf. Und den Menschen sagen darf, da ist jemand, auf den könnt ihr hoffen. Ihr werdet nicht zu Schanden gehen, denn etwas ist in euch hineingegeben. Ich weiß nicht, aus welcher Tradition sie kommen. Sie sind ja so verschieden in Wilhelmsdorf, da staune ich immer neu, ja. Also wir ja alle so miteinander leben als Christen, in unserer Verschiedenheit. Und manchmal ist das ja auch anstrengend. Aber etwas verbindet uns Christen. Es ist in unser Herz etwas hineingegossen, nämlich die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Dieses tiefe Wissen, da ist einer, der mich liebt und der mich durchbringt und der mich ans Ziel bringt und der seine Kirche auch durchträgt, durch alle Konfessionen hindurch, der uns einfach ans Ziel bringen wird, das aber hineingelegt. Und das dürfen wir dann auch weitergeben. Hoffnungsboten sein für die Menschen, für die Welt. Hoffnungsboten? Hoffnungsboten, wie treten die auf? Dass sie sagen, wir haben eine Zukunft und dass sie sagen, wir sind Geliebte. Und sich anstecken lassen, und das ist jetzt mein letztes, sich anstecken lassen von dieser Liebe Gottes in seinem Sohn, indem wir auch anfangen, wieder zu lieben, statt zu hassen, zu vergeben und. Es ist ein mühsamer Weg, aber es ist einer, der sich lohnt, weil am Ende wird es uns gehen wie dem Jäger. Wie geht's dem? Er findet seine Beute. Wir finden keine Beute, aber wir finden am Ende das Leben und werden staunen, dass es gut wird. In dieser Welt sind viele, die meinen, sie wären größer als die Liebe und größer als Jesus Christus. Sie sind es nicht. Sie tun es. Vergessen Sie das nicht. Wenn Ihnen jemand groß tut, halten Sie sich fest an das Alte. Alte Bekenntnis. Jesus Christus ist unser Herr.